Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, heute ist ein Jubiläum. Denn genau heute vor 500 Jahren hat der Reichstag zu Worms stattgefunden. Und damals hat sich ein Mönch vor Kaiser und Papst verantworten müssen für die Botschaft, die er verkündet hatte. Interessanterweise hat Martin Luther sich damals mit Verweis auf eine höhere Autorität verteidigt, 18. April 1521. Er hat gefordert, dass man ihn mit klaren Schriftbeweisen oder mit klaren Vernunftargumenten widerlegen soll, dann wäre er bereit zu widerrufen. Dies geschah nicht, also man hat ihn nicht widerlegt, man hat nicht die Diskussion mit ihm aufgenommen, sondern hat ihn tatsächlich verurteilt und die Reichsacht über ihn ausgesprochen. Als geächteter und exkommunizierter Mönch musste er untertauchen, einflussreiche Freunde halfen ihm dabei. Was war Luthers Entdeckung, das ihn dazu bewogen hat, Kopf und Kragen zu riskieren und dabei zu bleiben, auch wenn er tatsächlich mit dem Tod bedroht wurde? Mit dieser Frage wollen wir uns heute und an den nächsten Sonntagen beschäftigen. Was war das Entscheidende an Luthers Lehre? Bevor ich weitermache und mit dem ersten Teil beginne, wollen wir uns ein Lied anhören, das Lisanne, Emily und Josina gesungen haben. Die singen uns das jetzt vor. Und in dem Lied kommen vier Begriffe vor, die so typisch sind für die Reformation, für das, was Luther gelehrt hat. Und vier Worte auf Latein. Jetzt weiß ich ja, dass die allermeisten des Lateinischen nur mäßig mächtig sind. Deshalb wird es auch gleich erklärt in dem Lied. Pass mal auf, es ist eine interessante Botschaft, was die drei uns jetzt singen werden.
Thank you. machen. Zu uns Christus, nur durch Jesus, ist der Weg zum Vater frei. So lass mal du, was im Himmel sagt, lass den Weg zu Gott uns finden. So nach Friede, nur durch den Glauben, bist du in Gottes Reich dabei.
Sola gratia, solus Christus, sola scriptura, sola fide. Die vier Schlagworte, die die Botschaft der Reformation zusammenfassen und die in diesem Lied einfach wunderschön erklärt werden und dargestellt werden. Zu diesem Auftritt, von dem ich gesprochen habe, von Luther auf dem Reichstag zu Worms, gab es ja eine längere Vorgeschichte und manche werden die kennen. Die Vorgeschichte, die beginnt in einem Turmzimmer. In einem Turmzimmer eines Klosters in Wittenberg, wo Luther sich eigentlich zum Studium zurückgezogen hat. Dort hat er die Bibel studiert, sich vorbereitet auf seine Vorlesungen, die er an der Universität in Wittenberg zu halten hatte. Und er rang mit wichtigen Fragen, die ihn aber auch sehr persönlich betroffen haben. Denn seine zentrale Frage war ja, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie wird Gott mir gnädig? Wie mache ich das, dass Gott auf meiner Seite steht? Und er hat dort im Römerbrief ganz entscheidende Entdeckungen gemacht zu dieser Frage. Und diese Entdeckung hat er dann in 95 Thesen gefasst. Hätte er die für sich behalten, hätte er die nicht in die Welt hinaus posaunt, wäre vermutlich nichts weiter passiert. So als Privatentdeckung haben viele Menschen vermutlich ähnlich gedacht in dieser Zeit oder andere haben auch solche Entdeckungen gemacht, haben sich aber nicht getraut, das irgendwie zu formulieren oder zum Ausdruck zu bringen oder konnten das auch nicht, so wie er. Aber er hat seine Thesen an die Kirchentür gepinnt damals und mit Hilfe der Druckerpresse, das war damals das neueste Kommunikationsmittel, gingen diese Thesen viral. Überall hat man die gelesen und die Menschen haben die begeistert aufgenommen, was Luther dort formuliert hat. Und so konnte das, was Luther gelehrt hat, nicht verborgen bleiben, sondern der Papst hat es mitbekommen und hat in einem relativ schnellen Verfahren Luther abserviert und ihn aus der Kirche ausgeschlossen, ihn exkommuniziert. Das war so ziemlich das Schlimmste, was einem Menschen damals passieren konnte, denn Ausschluss aus der Kirche hieß nicht nur ja, aus einer Organisation ausgeschlossen zu werden, sondern das hieß von Gott ausgeschlossen zu sein. Aber Luther hat einige Dinge entdeckt und deshalb war er sich sicher, nein, bei Gott bin ich nicht ausgeschlossen. Und so hat er fleißig geschrieben und hat praktisch die Druckerpresse immer fleißig gefüttert und es ging einfach weiter. Dieser Ausschluss aus der Kirche hat überhaupt nichts gebracht und eigentlich hätte der Kaiser ihn nach dieser Exkommunikation sofort auch mit der Reichsacht belegen müssen. Das heißt, jeder, der ihn trifft, muss ihn gefangen nehmen oder darf ihn sogar umbringen, straflos. Aber das geschah nicht, weil nämlich die Fürsten Einspruch erhoben hatten. Und so kam es zu diesem Auftritt Luthers beim Reichstag zu Worms, denn er musste angehört werden vor dem Reichstag. Also Karl der V. reist nach Worms und Luther wird vorgeladen am 18. April. Was geschah nun? In der neuen Ausgabe unserer Kirchenzeitung Unterwegs wird es sehr schön erklärt. Dort ist ein Artikel von Fabian Vogt abgedruckt, also der hat ein Buch geschrieben und es ist ein Abdruck aus diesem Buch. Was geschah beim Reichstag zu Worms? Hier stehe ich, Gott helfe mir, Amen. Das sind die bekannten Worte. Aber vielleicht doch noch kurz der Rahmen dieses Satzes von Luther. Also, Luther wird schon am 17. April vorgeladen, aber man sagt, du sollst deine Schriften widerrufen und er sagt, in den Schriften geht es um wichtige Dinge, da muss ich erst mal drüber nachdenken, und er erbittet sich Bedenkzeit und der Kaiser, großmütig wie er ist, gewährt ihm einen Tag. Also am nächsten Tag, am Abend des 18. April, es war ein Donnerstag, erscheint Luther wieder vor der Reichsversammlung, vor dem Reichstag. Der Kaiser Karl, die Reichsfürsten, alle hochrangigen Vertreter der Kirche sitzen da. Johann Eck, der Vertreter des Papstes, leitet die Verhandlung und er sagt zu Luther: Deine Bedenkzeit ist zu Ende. Sag uns, bist du bereit, deine Schriften zu widerrufen? Luther weiß, was diese Frage bedeutet. Exkommuniziert ist er schon, jetzt droht ihm die Reichsacht vogelfrei. Und deshalb ist jetzt die entscheidende Frage: Was zählt in diesem Augenblick? Die Autorität der Kirche und des Kaisers oder die Autorität der persönlichen Überzeugung? Und Luther bleibt standhaft. Er antwortet mit folgenden Worten: Wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe, und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts, weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Damit war die Befragung zu Ende. Luther marschierte nach draußen und er soll unter der Ausgangstür zum Reichstag die Hände hochgerissen haben und gejubelt haben: Ich bin hindurch. Also er hatte wirklich großen Respekt vor dieser Konfrontation und er ist standhaft geblieben. Er hat das, was er erkannt hat als richtig von Gottes Wort, festgehalten und hat nicht einer anderen Autorität vertraut als Gottes Wort allein. Um welche abgefahrenen Lehren ging es denn? Was sollte Luther denn widerrufen? Und das wird in diesen vier Soli zusammengefasst, die uns die Kinder vorhin so schön gesungen haben. Sola Gratia, allein die Gnade, Solus Christus, allein Christus, Sola Scriptura, allein die Schrift, Sola Fide, allein der Glaube. Heute soll es um das erste Sola gehen, Sola Gratia, allein die Gnade. Im Lied hieß es: Sola Gratia heißt, dass Gott uns liebt. Dafür brauchen wir nichts machen. Eine wunderbare Zusammenfassung. Das sagt alles. Gott liebt uns. Und das gilt unabhängig von unserem Leben. Das gilt unabhängig davon, wer wir denn sind. Gott liebt uns. Das sagt uns Gottes Wort. Und dafür brauchen wir nichts machen. Es ist reines Geschenk. Es ist eben Gnade. Luthers Frage war: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also die Gnade war die zentrale Frage in Luthers Leben. Was muss ich tun, damit Gott mir gnädig ist? Und die Antwort, die Luther in der Bibel fand, war: Ich muss nur eines, an Jesus glauben. In Christus ist mir Gott bereits gnädig. Ich muss ihn nicht erst gnädig stimmen durch Opfer, durch gute Taten, durch irgendwas. Nein, Gott ist mir bereits gnädig in Jesus Christus. Ich habe mir überlegt, welcher einzelne Bibeltext das dann zusammenfassen könnte, diese einfache und klare Botschaft von Gottes Gnade. Und ich bin auf den Epheserbrief gestoßen, Epheser Kapitel 2, ich lese euch einige Verse daraus vor und passt mal genau auf, denn ich glaube, in diesen wenigen Worten wird die Rechtfertigungslehre, obwohl das Wort nicht vorkommt, wird die Rechtfertigungslehre von Paulus so einfach und klar wie möglich auf den Punkt gebracht. Dort heißt es: Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt.
und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir tot waren, aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben, denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist, die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Jesus Christus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Eine super kurze Zusammenfassung des Evangeliums. Es hat jemand so gesagt, hier wird versucht, die Botschaft von der Rechtfertigung mit anderen Worten so kurz und einprägsam wie möglich zusammenzufassen. Deshalb finde ich, das ist ein ganz, ganz starker Text hier in Epheser 2. In Christus ist Gott uns gnädig. In Christus liebt Gott uns. Egal, wer wir sind. Drei Dinge stecken da drin, drei kurze Gedanken. Gnade rettet, Gnade ist Geschenk und Gnade verändert. Also die Gnade rettet. Dieses Wort wird hier gebraucht. Er hat uns gerettet aus Gnade. Was bedeutet Rechtfertigung, wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht? Es bedeutet, aus Gnade gerettet. Ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt, seid begnadigt, seid gerettet, seid in den Himmel versetzt mit Jesus. Wir waren tot, wird hier gesagt, aber Gott hat uns lebendig gemacht mit Jesus. Wir kommen von Ostern her, dort haben wir gehört, Gott hat Jesus auferweckt, aus dem Grab gerufen. Das kann man, da gibt es einige historische Hinweise, wo man das dran festmachen kann. Aber jetzt wird hier gesagt, mit Jesus hat Gott auch euch auferweckt, die ihr glaubt, und in den Himmel versetzt. Gottes Liebe gilt dir. Auch wenn du tot bist in deinen Sünden und Verfehlungen. Und diese Botschaft darf ich einfach annehmen. Und es führt mich zum zweiten. Gnade rettet und Gnade ist Geschenk. In Vers 8 heißt es ganz kurz, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Dieser Vers war unserem methodistischen Kirchenvater John Wesley ganz besonders wichtig. In seinen Lehrpredigten hat er zwei Predigten zu diesem Vers enthalten. Gnade ist Geschenk. Und es steckt schon in dem Wort drin. Lateinisch gratia, davon kommt unser Wort gratis. Natürlich, die Gnade ist umsonst, sonst wäre es keine Gnade. Und genau an diesem Punkt wird klar, wenn die Kirche damals Ablass verkauft hat, praktisch mit der Gnade Geschäfte gemacht hat, dann widerspricht das zutiefst dem Wesen der Gnade. Man kann die Gnade doch nicht verkaufen. Was für ein Blödsinn ist denn das? Interessanterweise hat ein paar Jahre nach dem Reichstag zu Worms die katholische Kirche Ablass für Geld verboten. Ironie der Geschichte. Weil es offensichtlich ist, dass das Humbug ist. Es ist nicht nur irgendwie eine Geheimlehre, die Luther hier verbreitet und die Kirche wäre da ganz anderer Meinung gewesen, sondern die katholische Kirche hat selber erkannt, nein, das geht nicht, die Gnade kann man nicht für Geld verkaufen. Das ist eine Unmöglichkeit. Und ich finde es gut, dass Christen aus ganz unterschiedlichen Traditionen heute an dieser Stelle einig sind. Gnade Gottes gibt's nur geschenkt, hundertprozentig. Alles andere würde dem Wesen der Gnade widersprechen. Stellt euch vor, ihr habt Geburtstag. Da gibt es normalerweise Geschenke von der Familie, von Freunden. Manche werden persönlich abgegeben, andere kommen vielleicht per Post. Passiert ja gerade öfters, dass man Geschenke nicht mehr persönlich abgibt, sondern schickt und so. Und ihr freut euch über die Geschenke. Toll, Menschen denken an mich und schenken mir was. Und diese ganzen schönen eingepackten Geschenke mit dem bunten Papier außenrum, die sammelt ihr also alle fleißig und lagert sie in der Rumpelkammer ein. Geht man so mit Geschenken um? Nie im Leben. Also ich habe schon festgestellt, je jünger der Mensch, desto schneller ist das Papier weg vom Geschenk. Tatsächlich, man will wissen, was drin ist in diesem Geschenk. Also wenn die Gnade Geschenk Gottes ist, dann ist es nicht nur Humbug, sie für Geld zu verkaufen, es ist auch völlig unsinnig, sie nicht auszupacken, sie nicht anzunehmen, sie nicht auf das eigene Leben anzuwenden. Es widerspricht dem Wesen eines Geschenks, wenn wir es einfach nur in die Ecke packen und liegen lassen. Also Gottes Gnade soll ich auspacken, soll täglich in dieser Gnade leben, aus dieser Gnade leben und sie für mich selber annehmen. Gott ist mir Sünder gnädig. Das ist die feste Zusage des Evangeliums. Es hat mal jemand gesagt, die Gnade ist das Alleinstellungsmerkmal des Evangeliums. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Das Entscheidende für unser Leben geschenkt. Die Gnade nimmt nämlich eine Sache ganz ernst. Sie nimmt nämlich ernst, dass ich nicht so bin, wie Gott mich will. Ich tue ja oft nicht das Gute, selbst das Gute, das ich verstanden habe, kriege ich oft nicht gebacken. Ich brauche Gottes Gnade jeden Tag. Und das Evangelium ist genau diese gute Nachricht. Gott ist mir bereits gnädig. Lass es gelten, heute an diesem Tag. Und das führt mich zum dritten, was auch in diesem Text im Epheserbrief steckt, Gottes Gnade verändert. Auch dieser Punkt war John Wesley besonders wichtig und er nannte ihn Heiligung. Es gibt eben nicht nur die rechtfertigende Gnade, also die Gnade, die ein Geschenk ist, wo mir zugesprochen wird, Gott ist dir Sünder gnädig, sondern es gibt auch die heiligende Gnade, die dich verändert. Das wird hier in Vers 10 sehr deutlich gesagt, denn wir sind Gottes Werk, aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Hier wird gesagt, ihr könnt verändert leben. Es wird uns also Mut gemacht, anders zu handeln, aus der Gnade Gottes raus. Nicht als eigene Leistung oder als ein Werk, mit dem wir uns den Himmel verdienen wollen. Nein, Gott ist uns ja schon gnädig. Aber als eine Kraft, die unser Leben verändert. Einer, der diese verändernde Gnade ganz drastisch erlebt hat, das war der Schiffskapitän John Newton. Viele Jahre lang ist er auf einem Sklavenschiff über den Atlantik geschippert, hat Sklaven aus Afrika in die neue Welt verschifft und hat sich nichts dabei gedacht. Eines Tages hatte er ein Erlebnis, was ihn zu der Überzeugung gebracht hat, dass es Gott gibt und dass Gott ihn liebt und etwas mit seinem Leben vorhat. Das war in einem schlimmen Sturm, wo sein Schiff fast untergegangen wäre. Und er hat diese Bewahrung auf hoher See als Wirkung der Gnade Gottes erkannt. Interessanterweise hat er seinen Job als Sklavenschiffskapitän nicht sofort an den Nagel gehängt, sondern ist noch jahrelang weitergefahren. Was uns wundert, wenn einer die Gnade Gottes erlebt hat, wenn einer erkannt hat, Gott liebt alle Menschen, wie kann man dann nur Sklaven mit Menschen handeln. Das geht doch gar nicht. Interessant ist, dass ihm das irgendwann aufgegangen ist. Und irgendwann hat er dann ganz bewusst sich verabschiedet von dieser Sklavenschifferei, ist zunächst irgendwie Hafenaufseher geworden, also hat sich irgendwo hin versetzen lassen. Und irgendwann wurde er dann Pastor, Pfarrer der anglikanischen Kirche. Und einer der entschiedensten und radikalsten Gegner der Sklaverei, des Sklavenhandels. Aber die Gnade hat ganz schön lang gearbeitet in ihm, bis es soweit war. Und deshalb finde ich, ist er ein sehr überzeugendes Beispiel, wie die Gnade wirkt. Die Gnade macht uns nicht über Nacht zu praktischen Heiligen. Sie macht uns zu theoretischen Heiligen, weil Gott uns annimmt. Aber sie arbeitet unser ganzes Leben an uns und verändert uns. Und so wie sie diesen John Newton, diesen Sklavenkapitän, Schritt für Schritt verändert hat zu einem Zeugen für die Liebe Gottes, so arbeitet die Gnade auch an mir, an uns allen. Und ich finde es eine starke Sache, dass Jesus uns sozusagen in seiner Liebe an der Hand nimmt und auf diesen Gnadenveränderungsweg mitnimmt. Sola gratia. Gott liebt uns. Das ist die Erkenntnis von Martin Luther. Und für diese Erkenntnis war er bereit, Kopf und Kragen zu riskieren. Auch heute noch wird gerne mal die Gnade etwas eingeschränkt. Und da wird der Gnade noch irgendwas anderes an die Seite gestellt. Diese Art von Gnade kann man dann sehr leicht als Plagiat erkennen. Denn echt ist die Gnade nur mit dem Gütesiegel allein. Es kommt eben nur auf Gottes Gnade an. Nur aus Gottes Gnade heraus sind wir gerettet. Wir können uns das nicht verdienen. Durch keine gute Tat, durch kein gutes Werk der Welt gelingt es. Immer wenn es heißt Gnade und, ist die Sache schon schräg. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns dieses Sola Gratia, diese erst allein die Gnade immer wieder vergegenwärtigen. Wir können die Angst, nicht gut genug zu sein für Gott, beiseite lassen. Gott nimmt uns so, wie wir sind. Wir sind gut genug für Gott. Du bist gut genug für Gott. Er nimmt dich an, so wie du bist. Luther hatte Angst vor der Hölle, hatte Angst davor, es dem Himmel nicht recht genug zu machen. Aus dieser Angst heraus hat er täglich zu seinen 14 privaten Schutzheiligen gebetet. Aus dieser Angst heraus hat er quasi in ständiger Verzweiflung gelebt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Bis ihm der Römerbrief des Paulus die Augen geöffnet hat. Und dann schrieb er später über diesen Moment dieser Entdeckung, da fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und durchs offene Tor trat ich ins Paradies ein. Das ist genau das, was hier geschrieben steht. Christus hat euch, die ihr tot wart, auferweckt mit Jesus und in den Himmel versetzt. Die Tür zum Paradies ist offen. Gott lädt uns ein ins Vaterhaus. Das ist Gnade. Sola gratia. Amen.